Willkommen bei den Datenschutzplaudereien. Aktuelles, Bemerkenswertes und Persönliches rund um den Datenschutz und verwandte Themen.
Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. In der heutigen Datenschutzplauderei freue ich mich sehr, einen Spezialgast begrüßen zu dürfen. Spezialgast, der ein Wiederholungsgast ist, nämlich Andreas Wissler. Der Andreas ist IT-Sicherheitsexperte, vor allem auch als Inhaber von Go Security hier in der Schweiz. Und er ist Wiederholungsgast, weil er ist unter anderem Spezialist für Zertifizierungen, also all die ISO-Normen, die man vor allem erkennt. Und da haben wir vor einiger Zeit in sehr aufschlussreichen Datenschutzplaudereien unter dem Titel Zertifizierte Informationssicherheit darüber geredet. Der Andreas ist aber auch Podcaster. Der Podcast heisst Angriffslustig. Er geht zum IT-Sicherheit, sehr empfehlenswert. Und dort haben wir ja vor einiger Zeit mal über das neue DSG, das neue Datenschutzgesetz in der Schweiz geredet. Tue ich alles natürlich wie gewohnt in den Shownotes verlinken. Jetzt aber genug geredet. Andreas, herzlich willkommen.
Danke vielmals für die Einladung, Martin.
Andreas, ich werde mit dir heute natürlich über das Thema von der IT-Sicherheit reden, nämlich über Phishing. Und jetzt könnte ich dich fragen, hey Andreas, was ist Phishing? Aber ich könnte einen anderen Einstieg wählen, weil das weisst du natürlich sowieso. Du kannst dann etwas ergänzen. Ich will das Einstieg oder überhaupt als Aufhänger den Tätigkeitsbericht von der Datenschutzbeauftragten vom Kanton Zürich reden, also von der kantonalen Datenschutzaufsichtsbehörde. Das war auch schon das Thema in der Datenschutzplauderei. Und dort redet sie unter anderem natürlich logisch über sogenannte Cyberangriffe. Weil auch Behörden, öffentliche Organe sind häufig ein Ziel von Cyberangriffen. Und sie schreibt dann in ihrem aktuellen Tätigkeitsbericht, eine der Hauptangriffsarten ist sogenannte Phishing. Da versuchen Angreifende mit entsprechend gefälschten Mails Mitarbeitende von öffentlichen Organen auf gefälschte Websites zu locken. Dort sollen die Mitarbeiter dann Zugangsdaten eingeben. Diese Zugangsdaten verschafft sich der Angreifer Zugang zu den IT-Systemen der öffentlichen Organe. Im Jahr 2024 waren also diverse Mitarbeitende betroffen gewesen. Zum Beispiel hat man dann Zugangsdaten genutzt, um sich Zugang zum Account von einem Gemeindemitarbeiter zu verschaffen und hat dann dort wiederum Phishing-Mails verschickt, also wohl im Namen von der Gemeinde. In einem anderen Fall hat man Zugangsdaten von 80 Personen von einer Schule gestohlen und dann hat man dort 500 E-Mails verschickt, intern, das auch mit antisemitischem Inhalt. Wahrscheinlich ist es dann so aufgefallen. Andreas, hast du da etwas zu ergänzen, was jetzt da eigentlich Phishing ist? Ich meine, vielleicht wissen das auch nicht alle, oder? Woher kommt der Begriff überhaupt? Phishing ist ja mit PH geschrieben.
Ja, genau. Der Begriff kommt von Password Harvesting Phishing. Also die zwei Wörter oder drei Wörter zusammengenommen. Ich will als Passwort ankommen. Das ist klassisch der Versuch. Es gibt aber auch Abwandlungen von Phishing. Das heisst, ich will nicht als Kennwort kommen, aber ich will direkt an Geld kommen. Irgendwie ein Versuch, kauft man doch irgendwelche so Kärtchen von Amazon oder von Netflix und gibt mir doch die Angaben. Also der Versuch, irgendeine Informationen von der anderen Person zu kommen.
Und dann hat man die Informationen, eben typischerweise kann man sich dann irgendwo einloggen. Ich kenne das zum Beispiel auch vom E-Banking.
Ja, das ist klassisches E-Banking. Dort ist es zwar relativ schwierig, wenn da noch irgendein zweiter Faktor im Spiel ist. Und man versucht, wie du gesagt hast, oft ans E-Mail zu kommen. Und verschickt dann im Namen von dieser Person ein weiteres E-Mail, weil der Empfänger sagt dann, ja, aber es kommt ja richtig, es kommt sogar von unserem eigenen Server, das muss die andere Person sein. Und hat viel höhere Glaubwürdigkeit, als wenn es irgendwo, ich kann im Lotto gewinnen oder eine Erbschaft, dort reagiere ich vermutlich nicht gleich.
Ich staune übrigens amigs, wenn man ja schon Zugang zu einem E-Mail-Konto hat, dann kann man eigentlich noch viel mehr machen, als einfach weitere Mails verschicken. An den E-Mail, unseren E-Mail-Konten, hängen faktisch die meisten Zugänge zu unseren passwortgeschützten Accounts. Also bei der Herstellung erfolgt meistens über E-Mails. Also dort sehr gefährlich. Aber die Datenschutzbeauftragte vom Kanton Zürich beschränkt sich nicht nur darauf, darüber zu berichten, was jetzt das Problem ist, sondern sie sagt auch, ja, da gibt es die wichtigsten Massnahmen gegen Phishing. Und mein Ziel, Andreas, ist jetzt mit dir, dass wir diese Tipps durchgehen, dass wir ein bisschen darüber reden, sind die Massnahmen sinnvoll, auf was muss man speziell achten, sind die Massnahmen vielleicht sogar kontraproduktiv? Wer weiß, wenn wir anfangen?
Tipptopp, ja, sehr gern.
An erster Stelle, also es ist durchnummeriert, vielleicht auch Priorisierung. An erster Stelle kommt etwas, was ich immer wieder lese: regelmäßige Schulung und Sensibilisierung aller Mitarbeitenden. Andreas, da muss ich immer ein bisschen schlucken, weil einerseits ist das sicher nicht falsch. Auf der anderen Seite frage ich mich immer, wie viel können die Nutzerinnen und Nutzer überhaupt machen? Und hat man da nicht eine Gefahr vom User-Blaming? So im Sinn von, hey Martin, wir haben dich jetzt sensibilisiert, wir haben dich geschult und trotzdem hast du falsch geklickt. Und wenn man ehrlich ist, der falsche Klick oder im falschen Moment, der kann wahrscheinlich uns allen passieren. Also auch aus eigener Erfahrung. Also ich bin auch schon näher dran gewesen, bis ich es dann wirklich gemerkt habe.
Und sie werden auch immer besser. Von dem her, die Gefahr besteht, dass jeder von uns einmal draufklickt. Schulung ist für mich immer noch ein sehr gutes Mittel, weil viele Leute sich gar nicht etwas darunter vorstellen können. Sie wissen schon, ja, da kommt irgendetwas, eine Erbschaft oder was auch immer. Aber dass die immer besser werden, immer zielgerichteter, sogar auf Schweizerdeutsch habe ich Phishing schon bekommen. Das muss man immer wieder sagen. Der Mensch vergisst sehr gerne, kommt in den Trott. Und gerade wenn er unter Druck ist, ist halt dann ein Klick sehr, sehr schnell. Und wir wollen ja die Leute befähigen, dass sie sehr schnell auch erkennen können, da stimmt irgendetwas nicht. Oft wird es ja dann noch kombiniert mit so Phishing-Tests, wo man darauf klicken muss, dass ich es erkannt habe, und dann kommt man Punkte über. Und das kann dann auch kontraproduktiv sein, wenn du auf der Rangliste, auf der öffentlichen, auf Platz 200 bist, weil du falsch reagiert hast oder spät reagiert, dass du dann aus Frust gar nicht mehr mitmachst. Da gibt es sogar psychologische Auswertungen, dass so Phishing-Tests Schäden können hinterlassen können, weil die Leute dann, oh, ich bin reingeht und sich ein schlechtes Gewissen machen, nicht mehr können schlafen und dann kommt schon der nächste Test. Das kann sehr kontraproduktiv sein. Es braucht ein Mittelmaß zwischen den Schulungen. Ich denke, einmal im Jahr, das langt. Und auch Phishing-Tests bitte nicht einmal in der Woche oder einmal im Monat, sondern vielleicht 3 maximal im Jahr zu machen.
Bei diesen Phishing-Tests, Andreas, kommt mir ein Sinn, da muss man sehr aufpassen, dass man keine Kollateralschäden verursacht, außerhalb. Also ich habe schon praktische Fälle gehabt, sind Mandanten zu mir gekommen und gesagt, sie, Herr Steiger, wir haben da Meldung wegen Phishing etc. Sind aber gar nicht gemacht, sondern ein anderes Unternehmen hat ihre Marke missbraucht für das Phishing. Das schätzt man gar nicht, weil das löst dann dort natürlich Alarm aus, oder? Logisch. Also irgendwie, da läuft irgendeine Phishing-Kampagne mit unserer Identität. Also gar keine gute Idee. Also dass man unbedingt auch an das denkt. Jetzt professionelle IT-Sicherheitsunternehmen, die berücksichtigen das natürlich im Idealfall, dass da kein Schaden angerichtet wird. Aber gerade so, wenn man intern etwas macht, sagt man, ja, jetzt nehmen wir da die bekannten Marken intern, oder? Und man vergisst dann, dass das natürlich nach außen fließen kann, dass das nicht einfach intern bleibt, im Haus bleibt.
Das weiss niemand und ich weiss nicht, ob ich das einem Anwalt erzählen darf. Das ist etwa 15 Jahre her, wo das Thema Phishing und Tests gerade neu aufgekommen ist und dann haben wir auch einen legitimen Absender genommen. Und dummerweise war einer in der Ferien und ist die Autoantwort an das Unternehmen zurück. Und die haben sehr gute Beziehungen zu der Switch gehabt. Und es ist keine halbe Stunde gegangen, hat Switch ein Mail geschrieben, hört auf oder wir sperren eure Domäne. Das war dann nicht so lustig gewesen, haben wir dann müssen abbrechen.
Ja, das kann man natürlich vorstellen. Jetzt, die Massnahme, die Empfehlung ist regelmäßige Schulung und Sensibilisierung für alle Mitarbeitenden. Also das kann man tatsächlich machen, aber eben vielleicht auf die richtige Art und Weise. Ich persönlich kenne zum Teil auch von diesen Compliance-Programmen, da hat man dann Schulungsmodul, oder? Muss man sich so durchklicken und versuchen, das zu erkennen. Und das finde ich zum Beispiel immer ein bisschen bemühend. Also, es ist amix, ja, ich weiss nicht, oder? Es ist wie eine Prüfung. Man wird dann eigentlich nicht gegen das Phishing sensibilisiert, sondern darauf trainiert, die Art von Aufgaben, typischerweise Multiple Choice, können zu lösen.
Ja, richtig. Darum, das kann man vielleicht einmal machen. Und bei der nächsten Schulung muss man dann andere Sinn ansprechen. Ich habe auch schon Schulungen gehabt, wo dann jemand aus dem Publikum gesagt hat, ja, ich bin reingefallen und ich bin wegen dem reingefallen. Und das bringt viel mehr als immer wieder so Multiple Choice oder so Videos, wo es einem das zeigen. Wirklich greifbar das ganze Thema machen.
Okay, dann die zweite Massnahme, der zweite Tipp, Einsatz von Multifaktor-Authentifizierung. Also ich glaube, das kennen wir alle. Wir haben typischerweise einen Nutzernamen und ein Passwort und dann kommt mindestens ein weiterer Faktor dazu, also irgendein Code, den man eingeben muss. Immer häufiger, nach meinem Gefühl, so eine proprietäre App, wo man irgendeinen QR-Code muss kennen oder muss sagen, ja, ich habe mich eingeloggt oder so. Ich denke, das hilft bis zu einem gewissen Grad. Ich weiss aber aus der Praxis natürlich, dass dann bei diesen gefälschten Websites halt einfach die Multifaktor-Authentifizierung halt einfach auch häufig mitgenommen wird, je nachdem, wie die umgesetzt ist. Also ich kann natürlich genauso, wenn ich Nutzernamen und Passwort auf einer gefälschten Website eingeben kann, kann ich dann auch noch meinen zweiten oder weiteren Faktor eingeben und der ist dann dem Gegner erstmal auch bekannt. Also der kann etwas mit dem machen.
Ich denke, da wird trügerische Sicherheit vermittelt. Man sagt, ja, zweite Faktor, da kann da gar nichts mehr passieren. Und das stimmt einfach nicht. Weil die, wenn du die Angaben machst auf dem Login-Formular, stoßen die in Echtzeit richtige Dienste an. Also wenn zum Beispiel beim Microsoft-Login hinten dran steht. Und dann kommt auch eine Sekunde später auf deinem Handy den Authenticator gibt's ein. Und der kommt wirklich von Microsoft, weil ja die Hacker das angestoßen haben. Und dann gibst du den vermeintlich ein und der Hacker hat das Login. Darum, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, wenn man einfach sagt, ja, mit dem zweiten Faktor bin ich sicher. Das stimmt heute nicht mehr.
Also der zweite Faktor, eben, also sicher eine gute Idee, so als Grundsatz, einen zweiten Faktor zu haben, aber eben, also als Phishing-Schutz jetzt nicht matchentscheidend.
Nicht mehr, nein. Das ist eine Zeit lang das richtige Mittel gewesen. Aber heute, wo alles in Echtzeit hinten dran gerade austestet wird, also wir haben mal so ein Phishing gehabt und dort haben wir geschaut, wie schnell das geht. Nach 30 Sekunden sind unsere Credentials schon gebraucht worden.
Gehen wir einen Schritt weiter. Nummer 3, regelmäßige Prüfung der E-Mail-Konten auf Kompromittierung, beispielsweise über Websites wie Have I Been Pwned und IntelX.io. Also da gibt es so Websites, die tun eigentlich aus Data Leaks, aus Darknet oder wo auch immer, tun die letztlich sammeln, welche E-Mail-Adressen, welche Nutzerkonten sind betroffen gewesen. Dann kann man dann auch seine E-Mail-Adresse, seinen Domainnamen oder auch weitere Identitätsdaten eingeben. Dann kommt zurück, hey, du bist betroffen. Zum Teil haben das auch Passwortmanager integriert. OnePassword hat zum Beispiel so eine Funktion. Die haben dann informiert. Und ja, es werden auch konkrete Websites genannt. Also Have I Been Pwned ist sehr bekannt, gibt es schon lange. Die andere Seite, IntelX.io, ehrlich gesagt, habe ich noch nicht gekannt, habe ich dann angeschaut. Dort muss man sich aber aufwendig registrieren. Die haben auch ein kostenpflichtiges Geschäftsmodell im Grundsatz, nicht nur so ein Freemium-Geschäftsmodell. Ja, und generell habe ich so ein Gefühl, kommt es überhaupt darauf an, dass ich das weiss? Also, oder, ich meine, ich kann dann vielleicht mein Passwort ändern, wenn ich das weiss. Ich werde ja sogar auch informiert. Oder, das ist letztlich das Thema, wie häufig soll man das Passwort ändern? Und ja, wenn ich jetzt informiert bin von einem Anbieter, dann kann ich es ja ändern natürlich. Also schadet sicher nicht. Aber ich kann mit dem Tipp nicht so viel anfangen, Andreas.
Geht mir genau gleich. Ich stelle mal die ketzerische Frage, wer kommt in dieser Datenbank nicht vor? Wie so viele renommierte Seiten auch schon gehackt worden sind, sechs Hotel, LinkedIn, was auch immer. Also auch ich komme mit meiner E-Mail-Adresse dort drin vor. Das Einzige, was du gesagt hast, ist, wenn ich vorkomme, dass ich das Kennwort sicherlich ändere. Und wenn ich es fahrlässigerweise mehrfach gebraucht habe, ja, allen Diensten, die ich das gleiche Kennwort habe, es individuell setzen. Das ist das Einzige, aber gegen Phishing hilft das gar nicht.
Vor allem irgendwie der Schaden ist ja dann wie schon angerichtet. Genau, oder? Und das finde ich fast das Wichtigste, was du jetzt sagst. Überall ein anderes Passwort verwenden. Das ist letztlich die Passwortmanager-Thematik. Vielleicht auch eben, sage ich immer, eher ein langes Passwort verwenden, also ein komplexes. Komplex schadet nicht, wenn man es eh zufällig erstellt, oder? Und wenn es eh zufällig erstellst mit einem Passwortmanager, kann das auch 40 Zeichen sein, unkomplex. Also man muss sich eigentlich gar nicht mehr darum kümmern. Also das würde ich fast da eh noch mitnehmen. Statt da suchen, bin ich da jetzt wie drauf, etc. Ist mir mal interessant, oder? Sage ich, aber ja, nicht so hilfreich.
Ja, und viele Firmen haben ja ihre Mitarbeitenden eh auf der Homepage. Vielleicht noch nicht mit der E-Mail-Adresse, aber in den meisten Unternehmen ist es Vorname.Nachname oder es ist nur der Nachname. Also die Hacker sind heute auch nicht mehr blöd und holen sich das mit Crawlers gerade direkt von der Homepage.
Ja, das gibt ja sogar kommerzielle Anbieter, wo ich mir das kaufen kann. Also die damit werben, dass ich oder eigentlich jeder Mitarbeiter von irgendeiner Behörde, Organisation, Unternehmen kann erreichen. Also wenn ich dort zahle und eben auch die, oder, kann man sich auch überlegen, woher haben die ihre Daten, eben Crawling, vielleicht auch Data Leaks oder so, sonst kommerziell eingekauft. Ja, tipptopp. Dann Nummer 4, Nutzung von Filterlisten oder Proxys für den Internetverkehr. Also ich verstehe das so, dass man letztlich schaut, ich habe schon geklickt, oder? Ich bin eigentlich reingekommen aus Phishing-Mail, aber dass man dann noch versucht, das auf dieser Stufe abzufangen. Da gibt es auch Filterlisten, wo so einschlägige Domainnamen drauf sind, die dann blockiert werden, häufig DNS passiert. Da ist für mich einfach die Frage, okay, nicht, schadet nicht. Es gibt auch DNS-Anbieter, die einen entsprechenden Server betreiben, wo dann gewisse Filterlisten schon drauf sind. Bekannt ist aus der Schweiz, Quad9, kann man gratis nutzen, also 9999. Kann man online nachschauen, wie das denn ist. Also das, finde ich, schadet jetzt zumindest nicht. Wenn ich einfach so lese Filterlisten-Proxys, dann habe ich schon die Frage, ist das nicht ein bisschen invasiv ab einem gewissen Punkt, wenn wir das Thema vielleicht Verschlüsselung brechen, je nachdem, wie man das macht. Andreas?
Es sind zwei Aspekte. Klar, das, was bekannt ist, steht da drinnen, hilft aber nicht gegen neue Angriffe. Es braucht immer einen Moment, bis die Listen dann auch nachgeführt sind. Aber so ein grosser Teil ist mit dem weg. Und was wir nicht vergessen mit den neuen Domänerweiterungen, die es gegeben hat, dass nicht mehr .ch für Schweiz ist oder .de für Deutschland, sondern hinten dran fast beliebig etwas kann sein, haben die Hacker Unsummen von Möglichkeiten. Und was auch gerne gemacht wird, ist kyrillische Zeichen reinnehmen. Die sehen fast gleich aus wie unsere Buchstaben. Und das ist dann oft in diesen Filtern nicht drin. Das kommt dann einfach durch. Ja, ich würde es aktivieren. Ich würde es nicht aufbrechen lassen. Das ist ein wichtiger Punkt. Verschlüsselung muss bestehen bleiben. Aber so als Sperrliste filtert es doch schon einiges weg. Kann man also gut nutzen.
Da ist für mich einfach ein Punkt, so in einem aus meiner Sicht typischen KMU-Setup, also von wirklich kleinen, kleinsten Unternehmen, ist so die Konfiguration zum Teil gar nicht so einfach. Also ich sage, ein typisch kleinster Unternehmen aus meiner Sicht, und einfach alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben einen Computer, ein Notebook typischerweise, wo sie auch flexibel können arbeiten können, irgendwo. Dort gehen sie unterschiedlich online mit dem Browser, mit unterschiedlichen Netzwerkinterface. Also natürlich ist das machbar, also das kann man konfigurieren, aber es ist jetzt nicht 0815. Also ich glaube, ich kann jetzt mit macOS oder mit Windows nicht einfach so sagen, hey, für alle Verbindungen nutzt du nur noch den DNS-Server. Allein, weil eben auch schon zum Beispiel Browser oder auch einzelne Apps eigentlich gar nicht mehr DNS-Server verwenden, wo das System ihnen vorgibt.
Ja, im Unternehmen macht es der Domain-Controller in der Regel, wie jetzt zentral vorgehen. Aber was ist, wenn du in einem Hotel bist? Da kommst du ja eine temporäre Adresse über und dort wird der Proxy bzw. der DNS mitgegeben. Und dann das jedes Mal von Hand zu ändern, ist mühsam. Es gibt Programme, die du jedes Mal einstellen könntest. Aber ich kenne praktisch niemanden, der das nutzt, sondern man verlässt sich einfach darauf, ja, machen es dann schon richtig.
Ja, ja, du sagst jetzt Hotel, das kann natürlich auch Remote Work sein, das kann Homeoffice sein, das kann im Zug sein mit dem Mobile Hotspot. Also eben genau, es ist dann, ich finde es wirklich ein guter Tipp, aber die Umsetzung ist dann wieder gar nicht so einfach, wenn man nicht erheblich, ja, wird Know-how-Ressourcen draufwerfen.
Und oft brauchst du administrative Recht, um das zu ändern. Und man sollte eigentlich nicht mit administrativen Recht arbeiten, den User schon gar nicht haben auf einem geschäftlichen Gerät. Und dann kann es gar nicht selber ändern.
Oh, Andreas, das ist nochmal das Thema für sich. Müssen wir sonst mal vielleicht aufnehmen mit diesen Recht? Genau, genau. Aber also, es soll kein Widerspruch von mir sein, vom Grundsatz einverstanden, oder? Nutzer sollte nicht können administrieren. Aber, machen wir es anders mal. Dann kommt noch der fünfte Punkt. Erstellung eines Notfallplans für Informationssicherheitsvorfälle. Ja, das weckt kein Widerspruch. Hat jetzt nichts direkt mit Phishing irgendwie zu tun, oder? Phishing ist einfach ein Szenario. Ja, schadet nicht, vorbereitet zu sein.
Ich würde sogar kombinieren mit dem ersten Punkt, mit der Schulung, dass man den Leuten sagt, hey, wir dürfen euch nicht verurteilen, wenn etwas ist, meldet so schnell wie möglich. Wie vorher erwähnt, es geht etwa 30 Sekunden, dann wird das bereits ausgenutzt und dort zählt wirklich jede Sekunde, meldet das. Und auf der anderen Seite muss dann jemand sein, der das auch entgegennimmt. Es kann ja dann nicht sein, dass die IT 10 Stunden später auf mein E-Mail oder meinen Anruf reagiert. Und darum ja, Notfallpläne sind sehr wichtig. Dass es auch mal trainiert ist. Ja, wie soll eine IT vorgehen? Vielleicht ist das auch das erste Mal. Und dann müssen die Schritte klar sein. Was muss ich machen? Muss ich als Admin vielleicht bei Microsoft Sessions terminieren etc.? Also doch, finde ich einen guten Punkt.
Damit sind wir die Punkte eigentlich durch von der Datenschutzbeauftragten vom Kanton Zürich. Es gibt noch einen letzten Punkt, das ist auf den Verweis auf weiterführende Tipps, die sie selber veröffentlicht unter dem Titel «Daten im Homeoffice schützen». Und sie verweist noch auf die Website vom Bundesamt für Cybersicherheit, also auf SPACS. Die haben eine Website oder eine Webseite, die heisst Phishing, Wishing, Smishing. Das sind also da die verschiedenen Phishing-Formen. Eben Phishing traditionell kennen wir das per E-Mail. Es gibt aber auch noch andere Formen, müssen wir aus meiner Sicht heute nicht anschauen.
Einen würde ich noch gerne schnell ergänzen. Und zwar ist das QR-Code-Phishing. Das kommt immer mehr, dass man beim Parkieren, dass die Parking Pay und wie sie alle heissen, überklebt wird und dann kommt man auf eine falsche Seite. Es sind zwar nur kleine Beträge, aber dummerweise hat man dann dort gezahlt. Da muss man auch sehr, sehr vorsichtig sein.
Das ist ein guter Tipp. Vor allem der Betrag muss dann gar nicht so klein sein, ehrlich gesagt, wenn man nicht aufpasst. Also das ist ja beliebig. Also übrigens auch Phishing oder überhaupt oder Cybercrime und Betrug und so via Twint auch ein Thema für sich. Das Thema, das mich auch sehr frustriert, weil es ist aus meiner Sicht viel zu einfach, die Windnutzerinnen und Nutzer über den Tisch zu ziehen. Aber das ist auch ein Thema für sich. Was du jetzt gesagt hast, aber da mit diesen QR-Codes oder genau anschauen, das passt eigentlich zu einem Tipp, den ich jetzt da nicht gelesen habe bei den Datenschutzbeauftragten vom Kanton Zürich. Und das ist mich erstaunt, dass gewisse gängige Tipps nicht gekommen sind. Andreas, hast du noch kurz Zeit, um die auch noch anzuschauen?
Selbstverständlich, gern.
Haben dir die Datenschutzplauderei gefallen? Wir freuen uns über deine Bewertung, deinen Kommentar oder deine Rückmeldung.